Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, im Mittelpunkt des vorhin verlesenen Predigttextes steht der Vers: Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern wandelt als die Kinder des Lichts. Mir sticht da neben der Mahnung das wunderbare göttliche Angebot ins Auge, dass wir Kinder des Lichts, also Gottes Kinder, sein dürfen. Wie beruhigend! Aber nun zur Mahnung. Sie war also für die Christen in Ephesus. Sie war da von ganz besonderer Bedeutung. Wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, war der Götterglaube, besonders der Glaube an die Göttin Diana, stark ausgeprägt in Ephesus. Der Diana-Tempel in der Stadt zählte zu den 7 Weltwundern der Antike. Als dann der christliche Glaube sich auszubreiten begann und der Götterglaube dadurch in Frage gestellt wurde, erhob sich ein Sturm der Entrüstung in Ephesus. Die Goldschmiede, die an nachgemachten Diana-Tempeln im Kleinformat viel Geld verdienten, die brachten einen großen Volksauflauf zustande, bei dem die Menge, so sagt die Bibel, 2 Stunden lang schrie: Groß ist die Diana der Epheser. Man spürte an diesem Geschehnis, wie stark die Macht des Götterglaubens in der damaligen Zeit war. Auch war viel Zauberei und Magie damit verbunden und wie gesagt auch die Geldgier, die aus dem allen Gewinn schlug, sodass Ephesus eine der reichsten Städte der damaligen Welt wurde. Glauben Sie aber bitte nicht, das ist ein Phänomen der Antike, das ist viele, viele Jahrhunderte her. Sowas gibt's heute nicht mehr. Leider ist es anders. Man kann schnell viele Leute mobilisieren, die stundenlang schreien und menschliche Ersatzgötter und selbsternannte Erlöser und Retter und Heilsbringer in den Himmel heben. Egal, ob das jetzt Diktatoren oder Präsidenten oder sonstige Personen sind. Für die Christengemeinde in Ephesus war es überhaupt nicht leicht, hier den christlichen Glauben zu bewähren. Sie haben aber trotz aller Anfeindung und Anfechtung dem Glauben entsprechend gehandelt. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass sie reuig bekannten, was sie vorher getrieben hatten und dass sie Zauberbücher im Wert von 50.000 Denaren verbrannten. Nach heutiger Rechnung sind das wohl etliche Millionen Euro. Für die Christen also eine große Einbuße. Sie haben aber dieses Opfer gebracht, weil sie sich von den unfruchtbaren, ja zerstörerischen Werken der Finsternis ganz bewusst abkehren wollten. Ihnen war klar, was viele moderne Menschen nicht mehr wahrhaben wollen. Wenn es nämlich ein göttliches Licht gibt, gibt es selbstverständlich auch die teuflische Finsternis. Ein Problem ist nur, der Teufel verstellt sich häufig als Engel des Lichts. Lateinisch heißt der Teufel auch Luzifer, Sie wissen das. Und das heißt zu Deutsch Lichtträger. Ihn, also den Teufel vom wahren Licht zu unterscheiden, ist folglich nicht immer ganz einfach und für Otto-Normalverbraucher kaum möglich. Die Epheser jedenfalls ließen sich von Paulus bekehren und brachen radikal mit den Werken der Finsternis. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass es ihnen ernst war mit der Abwendung von allem Heidentum. Sie praktizierten stattdessen Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, wie es der Predigttext formuliert, sodass man in Ephesus voll Staunen von ihnen sagte: Seht, wie haben sie einander so lieb. Sagt man das eigentlich über die Christen hier in Lauben auch? Seht, wie haben sie einander so lieb? So versuchten die Epheser also mit Ernst als Kinder des Lichts zu leben und keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis zu haben. Für uns ist der Götterglaube der Antike nur noch von historischem Interesse. Und doch gibt es auch bei uns mancherlei wirksame abergläubische Praktiken. Der Aberglaube lebt. Ja, er ist in ähnlicher Weise lebendig und er wirkt wie der Götterglaube in der alten Welt. Ein Beispiel: Ein Pfarrer, der eine sterbende Frau besuchte, kam ganz unerwartet mit diesen Dingen in Berührung. Die Frau gab ihm ein Buch mit der Bitte, es zu beseitigen. Sie wollte es vor ihrem Tod wegtun. Sie spürte, dass sie irgendwie gebunden war und nicht in Frieden sterben konnte. Beim Anschauen des Buches wurde dem Pfarrer gleich klar, dass es sich um ein Zauberbuch handelte. Eine ganze Anzahl von Blättern war herausgeschnitten. Blätter, auf denen zum Beispiel im Namen des dreieinigen Gottes dem Blitz geboten wurde, das Haus nicht zu berühren. Dieses Blatt war unter die Dachziegel des Hauses geschoben worden. Ich vermute, so etwas kennt man hier auch. Ein anderes Blatt unter dem Fußteppich bei der Haustüre sollte im Namen des dreieinigen Gottes Diebe vor dem Eindringen ins Haus abbringen. Es war also ein Zauberbuch der sogenannten weißen Magie, die als Tarnung ihre Zaubersprüche immer mit den drei höchsten Namen beginnen lässt, aber die Menschen eindeutig in den Bann finsterer Mächte bringt. Das ist der Sterbenden fast zu spät klar geworden. Im ganzen Buch war etwas vom magisch geprägten Glauben der Antike zu spüren, wie übrigens auch in den Horoskopen, die ja in vielen Zeitungen veröffentlicht werden. Gegen diese Welt der Geister, Götter und Magie wendet sich der Epheserbrief mit den Worten: Habt nicht teil an den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Habt nicht Gemeinschaft mit den Dingen, die das Licht scheuen müssen. Denkt daran, dass es unfruchtbare Werke der Finsternis gibt. Dass es diese Werke sind, die uns unterjochen wollen und von denen man sich folglich in der Seelsorge unbedingt durch Christus befreien lassen muss, um am Ende vor Gott bestehen zu können. Ja, wir brauchen diese Befreiung von den Werken der Finsternis durch Christus, wenn wir uns zum Beispiel in der Schule auf okkulte und magische Spielchen einlassen. Wir brauchen auch diese Befreiung von den Werken der Finsternis, wenn uns Gewaltvideos oder Gewaltspiele am Computer faszinieren, ja buchstäblich fesseln. Wir brauchen diese Befreiung, wenn wir uns auf Entspannungstechniken einlassen, die aus fernöstlichen Religionen stammen. Wir brauchen diese Befreiung, wenn wir uns auf manche alternative Heilmethoden einlassen, die ihren Ursprung in der Magie haben. Die dadurch entstehenden Risiken und Nebenwirkungen für unseren Glauben und unsere Seele stehen aber nicht auf dem Beipackzettel und darüber wissen auch selten Arzt und Apotheker Bescheid, sondern da ist der Bibelkenner gefragt und der Seelsorger. Wir brauchen diese Befreiung, weil die Werke der Finsternis in ganz verschiedenen Schattierungen Eingang gefunden haben an unsere Schulen, ja auch an kirchliche Bildungseinrichtungen und Großveranstaltungen. Eine Großveranstaltung der Finsternis findet vom 18.8. bis 21.8., also in wenigen Tagen, unter dem Namen Sommerpries wieder in Illenschwang bei Dinkelsbühl statt. Über 30.000, man merke, über 30.000 Fans mit Totenköpfen auf dem T-Shirt oder satanischen Zeichen auf der dunklen Kleidung oder auf Tätowierungen an ihrem Körper hören Black-Metal-Musik. Die ohrenbetäubende Musik konnte man in den vergangenen Jahren bis ins 20 Kilometer entfernte Unterschwaningen hören, wo ich ja wie gesagt 19 Jahre Pfarrer war. Ich konnte also ohne Eintritt zu bezahlen daran partizipieren. Jetzt die Frage, ist das alles harmlos? Ist das alles Spiel? Ist das nicht nur coole Musik? Mitnichten. Ich stelle Ihnen kurz eine Band vor, die immer wieder dort spielte. Sie trägt den Namen Behemoth. Übrigens ist Behemoth ein Wort, das in der Bibel vorkommt. Dort steht es für ein ganz bestimmtes Tier, nämlich das Tier, das den Satan symbolisiert als Gegenspieler Gottes. Der Name ist Programm der Band. Eine ihrer CDs heißt zum Beispiel Satanica, eine andere Dämonica. Da wissen Sie, wo die Reise hingeht. Im Internet las ich mal über diese Band Behemoth. Es gibt in der Szene heute kaum eine andere Band, die live so böse und mächtig rüberkommt. Die Band wird euch in Ekstase versetzen mit brandneuem Musikmaterial, das unter dem Titel Der Satanist veröffentlicht wird. Ein Pflichtprogramm für jeden, der es brutal und teuflisch braucht. Sie können im Internet viel über die Bands finden, die heuer spielen oder in den vergangenen Jahren dort aufgetreten sind. Wer sich mit den Texten der Lieder auseinandersetzt, der wird merken, dass ganz oft das Christentum verhöhnt wird. Die widerlichen Texte strotzen von Hass, von Gewalt, von Aufstachelung zu Mord und Selbstmord. Der Tod wird verherrlicht und dem Satan werden Loblieder gesungen. Der Gipfel vor ein paar Jahren war, dass während eines Konzerts eine Band zur Lebensübergabe an Satan aufrief. Das hat finstere Folgen fürs Leben, wie eben die Lebensübergabe an Jesus Christus Licht, Leben und Segen zur Folge hat. Beides ist ganz real erfahrbar. Aber testen Sie bitte nicht die finstere Variante. Das bringt nur Unheil ins Leben. Ja, liebe Gemeinde, Paulus sagt, habt nicht teil an den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Habt nicht Gemeinschaft mit den Dingen, die das Licht scheuen müssen und aus der Welt des Okkultismus und der Esoterik stammen und den Markt, auch den Büchermarkt, überschwemmen. Denkt daran, dass es unfruchtbare Werke sind, die man abtun muss, wie die Frau aus dem Beispiel das Zauberbuch abgetan hat auf ihrem letzten Lager. Es soll stattdessen dies unsere Bitte sein, was ein Liedvers sagt: Gib, dass deiner Liebe Glut unsere kalten Werke töte und erweck uns Herz und Mut bei entstandener Morgenröte, dass wir ewiger Vergehen recht aufstehen. Liebe Gemeinde, da, wo allein Christi Liebe und Licht unser Leben erfüllt und nicht noch irgendwelche Werke der Finsternis uns beschatten, da wird auch die Frucht bei uns wachsen können, von der es im Text des heutigen Sonntags heißt: Die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Solche Früchte bleiben in Ewigkeit. Sie haben einst vor Gott Bestand im Gegensatz zu den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Die mögen schön blühen und duften und uns in ihren Bann schlagen, weil auch sie Realität sind und auch Heilung und Veränderung des Lebens bringen. Aber für den christlichen Glauben und für die Erlangung der Seligkeit eben nichts einbringen. Im Gegenteil, sie halten uns, diese finsteren Mächte, von Gott und von seiner Wahrheit ab. Sie bringen Spaltung in die Gemeinde und verhindern wahre Frucht und wahres Wachstum in der Gemeinde. Prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist, sagt der Predigttext heute. Prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das Gleiche möchte der Apostel Johannes den Christen vermitteln. So ähnlich ruft er es in seinem ersten Brief eindringlich. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Das Kriterium ist also nicht, wirkt die Sache oder bringt mir dieses Medikament oder diese Behandlung Gesundheit, sondern Kriterium ist, ob der Geist, der dahinter steht, von Gott ist. Und der steht definitiv nicht hinter allem, was heutzutage auf dem religiösen, dem musikalischen oder medizinischen Markt zu haben ist. Näheres will ich jetzt nicht sagen, sonst werde ich vielleicht gesteinigt. Aber ich bitte Sie einmal in Ruhe, Ihr Haus, Ihre Hausapotheke und Ihr Bücherregal durchzugehen, ob da nicht auch Dinge sein könnten, die man wegtun müsste, wie die Frau im Beispiel am Anfang der Predigt. Ja, liebe Gemeinde, nun ist in unserem Abschnitt aus dem Epheserbrief noch hinzugefügt, dass wir nicht nur keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis haben sollen, sondern dass wir sie vielmehr überführen sollen. Die Kirche, wohlgemerkt, hat die Aufgabe, die Werke der Finsternis im Namen Jesu aufzudecken, sie beim Namen zu nennen. Ist also das, was ich heute tue, die Aufgabe der Kirche. Muss ich also tun. Martin Luther hat sogar übersetzt, dass wir sie strafen sollen. Vor dieser Aufforderung schrecken wir als Gemeinde vielleicht zunächst zurück und überlassen das anderen. Aber die Gemeinde kann ein Beispiel sein. Das heißt, die Mitmenschen sollen durch unsere warnenden Worte und an unserem Verhalten den richtigen Weg erkennen und an unserem Vorbild sehen, wo sie auf dem falschen Weg sind, der in die Finsternis führt und eben nicht ins Licht des Lebens, des ewigen Lebens. Durch unser vorbildliches und eindeutiges Christenleben soll der Wunsch nach einem christlichen Lebenswandel in den anderen Menschen geweckt werden. Dazu noch ein Beispiel. Der Dichter Albrecht Goes besuchte einst den bekannten Theologen Karl Barth in Basel und der alte Professor Barth machte einen so tiefen Eindruck auf Albrecht Goes, dass dieser nach seiner Heimkehr ein Gedicht schrieb, das er mit dem Gedanken schloss, dass man eigentlich gerne alt werden möchte, wenn das Alter so ist, wie es bei Karl Barth zu sehen war. So aber, wie man nach einer Begegnung mit einem getrosten, alten, gläubigen Menschen Mut zum Altwerden bekommt, so soll auch die Menschen um uns her durch unser christliches Tun und Lassen Mut zum Christsein gegeben werden. Das Gedicht von Albrecht Goes würde dann mit leichter Veränderung so lauten: Wenn dies das Christsein ist, so weit, so frei sein, so liebevoll, gerecht und wahr sein, zu Ungerechtigkeiten nimmer schweigen, so hilfreich zu den Schwachen beugen, erfüllt von Gottes Licht schon hier auf Erden, wenn dies das Christsein ist, will Christ ich werden. So also sollte unser Christsein aussehen, dass andere davon überführt und auf den richtigen Weg gebracht werden. Und dieser Weg hat einen Namen, dieser Weg hat ein Ziel, Jesus Christus. der von sich sagt, ich bin der Weg und ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht möge uns regieren. Dieses Licht möge uns erfüllen mit göttlicher Freude, seiner Liebe und Wahrheit und seinem Segen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.